Weißt du, was nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025 war?
Da fielen mir jetzt bestimmt viele Sachen ein, aber verrat's mir.
Finanztipp empfiehlt ein Produkt von der Sparkasse.
Naja, okay, stimmt, ja. Es gibt mittlerweile auch ein wirklich gutes Wertpapierdepot von der Sparkasse.
Und bevor du jetzt denkst, what?
Ja, okay.
Welches Depot das ist, was es im Vergleich zu Trade Republic kann und auch im Vergleich zu anderen und wie es in unserem Vergleich abgeschnitten hat, das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Und in der widmen wir uns auch allen anderen Dingen aus unserem neuen Depotvergleich.
Allerdings.
Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, wenn man jetzt ein Depot hat, wie wahrscheinlich du, liebe Nutzerin, liebe Nutzer, dann hat man ja eigentlich für seinen Vermögensaufbau schon sehr, sehr viel richtig gemacht.
Klar.
Das Problem ist...
Hängt davon ab, was du drin hast. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, läuft auch ein ETF-Sparplan und vielleicht auch noch auf ein Welt-ETF.
Du hast prinzipiell schon viel richtig gemacht, wenn du da bist. Ja,
stimmt schon.
Finanzbildung ist in Deutschland aber ja oft Glückssache oder auch Familiensache, also Geburtslotterie so ein bisschen. Und genau das wollen wir ja ändern bei Finanztipp, also beziehungsweise auch die Finanztipp-Stiftung, die gemeinnützige Finanztipp-Stiftung, zu der Finanztipp ja gehört, möchte das ändern, das ist ja ihr Zweck. Und wir wollen Finanzbildung in Deutschland noch mehr Menschen zugänglich machen, kostenlos und leicht verständlich, zum Beispiel mit diesem Podcast, aber auch auf Social Media. Und wenn du uns dabei unterstützen willst, haben wir tatsächlich eine Option, mit der du uns super helfen kannst.
Ja, die Finanztipp-Unterstützerinnen und Unterstützer, mit denen, auf die ich mich immer sehr freue in einem Expertengespräch, zum Beispiel heute Abend, ja, nachdem ich diesen Podcast hier mit Emil aufgenommen habe. Unterhalten wir uns zum Beispiel darüber, wie man später mit seinem ETF im Ruhestand umgeht, wie man da entspart. Und da können mir die Leute, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer, auch Fragen stellen, mir und in dem Fall unserem Finanztipp-Experten Martin Klotz. Und ich empfinde das als ein total tolles Format, wo man sich einfach super austauschen kann. Und ich glaube, alles Weitere, wie du erfährst, wie du daran teilnehmen kannst und wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, das verlinken wir in den Shownotes.
Genau. Und ansonsten, wenn du zum Beispiel sagst, ich würde gerne Finanztipp-Unterstützer werden, aber ich kann im Moment kein Geld entbehren, du hilfst uns genauso sehr, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst, unseren Accounts folgst oder uns eine gute Bewertung dalässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Und du hilfst uns auf jeden Fall auch, noch mehr Leute zu erreichen.
Ja. Und jetzt, um auf das Thema der heutigen Folge zurückzukommen, ich glaube, Finanzbildung kann an der Stelle einfach auch bedeuten, wir wissen ja auch, dass es natürlich sehr viele Leute noch in Deutschland gibt, die haben, ich sage jetzt mal vor allen Dingen ihr Girokonto, würde ich sagen, bei einer Sparkasse oder auch natürlich bei einer Volks- oder Raiffeisenbank, also sprich bei einer klassischen Filialbank. Und es geht uns eben jetzt nicht darum, sozusagen hier das große Bashing zu betreiben, wie man ja eben daran auch sehen kann, dass wir jetzt eben, worüber wir heute sprechen, unter anderem auch ein Wertpapierdepot, den S-Broker der Sparkassen empfehlen, sondern es geht uns um Aufklärung und Möglichkeiten aufzumachen. Ne? Zu sagen, hey, liebe Leute, du hast mehr Möglichkeiten, als dich sozusagen an deine traditionelle Bank zu binden. Das mag sein, dass es sinnvoll ist für dich aus praktischen Gründen, aus verschiedenen Gründen, aber über die Möglichkeiten, die du am Markt und hast, um letztendlich da mehr Freiheit zu haben in deinen Entscheidungen.
Und am Ende würde ich mal sagen, ist auch, wenn du jetzt die großen Dinge richtig machst, das bisschen Kontoführungsgebühr dann verschmerzbar.
Genau, also genau, bisschen Kontoführungsgebühr kommt natürlich darauf an, wie das genaue Kontomodell und jetzt heute reden wir vor allen Dingen über Depotgebührenmodell gestaltet ist, wie du richtig sagst, wenn das ein paar Euro im Jahr sind oder auch sogar im Monat, bringt einen das nicht um. Aber ich mache mal ein Gegenbeispiel. Wir haben natürlich auch schon Depots gesehen, wo dann die Depotführungsgebühr prozentual zur Anlagesumme ist. Und da werden wir dann gleich ganz nervös, ja, weil es mag sich dann auch nicht so viel anhören irgendwie. Was ist ich? 0,15, 0,25% vom angelegten Geld. Dann denkt man sich so, ja, ist ja nicht schmerzbar. Naja, wenn du dann irgendwann mal anfängst, da ordentliche Altersvorsorgebeträge von mehreren 10.000 oder vielleicht sogar mehreren 100.000 Euro dazu liegen zu haben, dann tut das ganz schön weh.
Ja. Und dann schauen wir doch mal rein, weil es gibt natürlich auch 2025 den großen Depotvergleich von Finanztipp. Über den sprechen wir heute in der 250. Folge.
Tatsächlich heute? Wow.
Ja.
Heute die 250. Folge.
Es hat auch unser Producer sozusagen, unser Producer Niklas hat mich vorhin extra nochmal daran erinnert. Ich hätte es ehrlicherweise sonst auch vergessen.
Ich hätte es garantiert verpasst.
Aber vielen Dank, Niklas, der auch hier nochmal explizit genannt sein soll, der sich auch immer viel um User-Fragen und alle möglichen technischen Dinge kümmert, hat dran gedacht, das ist die 250.
Ohne Niklas wird es nicht laufen.
Ja. Dann legen wir doch mal los. Und ja, was ist rausgekommen? So die Big News, die ING ist nicht mehr auf dem Spitzenplatz.
Was aber nicht so daran liegt, dass sie jetzt irgendwie schlechter geworden ist, eben sozusagen, sondern die anderen besser geworden sind.
Genau, jetzt ist sie nur noch auf Platz 5, also quasi außerhalb der Champions-League-Plätze.
Aber sie ist immer noch, also bevor jetzt...
Immer noch ein sehr gutes Depot.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du ein Wertpapierdepot bei der ING hast, musst du ganz bestimmt nichts ändern, denn die ING ist weiterhin Empfehlung von Finanztipp. Und so sehr unterscheiden sich diese besten Depots, das muss man ja auch mal sagen, das sind ja die besten Depots in Deutschland, nicht so voneinander, dass jetzt zwingend angeraten ist, woanders hinzuwechseln.
Und wie am Anfang schon gesagt, Finanztipp empfiehlt jetzt ein Depot der Sparkasse, nämlich den S-Broker. Fragt man sich erstmal so, ich habe es ja selber gesagt, ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Der Grund ist relativ einfach, der S-Broker ist ja günstiger geworden.
Genau, die Leistungen waren eh schon immer gut, ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist einfach ein solides Wertpapierdepot mit allen Features, die man sich so vorstellen kann. Aber in der Vergangenheit war es uns immer etwas zu teurer, aber die haben die Preise deutlich gesenkt. Übrigens, um nochmal zu klären, der S-Broker ist sozusagen das allgemeine Online-Wertpapierdepot der Sparkassen, ja, gemeinschaftlich angeboten. Darüber hinaus bieten die allermeisten Sparkassen noch ein eigenes Wertpapierdepot sozusagen.
Also deine Sparkasse bei dir vor Ort, die HASPA, die Stadtsparkasse München, wer auch immer.
Die bieten natürlich auch noch Wertpapierdepots an. Die empfehlen wir aber ausdrücklich nicht, weil wir haben die nicht ausführlich getestet, aber man kann davon ausgehen, dass viele von diesen Wertpapierdepots von den Gebühren her nochmal deutlich teurer sind. Also zu sagen, wenn du sagst, ja, ich kann mich wirklich nicht wirklich von der Sparkasse lösen und ich bin, das ist, glaube ich, ein Sinn der heutigen Folge, aber ich hänge noch so ein bisschen an dem Thema überhaupt investieren und ETFs. Ich weiß nicht so richtig, wie ich einsteigen soll und ich traue mich auch nicht zu anderen Namen, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, diesen Einstieg zu machen, eben über den S-Broker, weil du weißt, der gehört insgesamt zur Sparkassenlandschaft.
Oder andere Option, du hast dein Girokonto bei der Sparkasse und hast auch dein Wertpapierdepot bei deiner Sparkasse. Dann kannst du ziemlich viel Geld sparen möglicherweise, wenn du vom Wertpapierdepot deiner Sparkasse zum S-Broker wechselst. Den betreibt streng genommen ja Deka. Also diese Deka ist quasi die Investment-Tochter aller Sparkassen.
Die Fondsgesellschaft der Sparkasse, genau.
Und die betreibt eben den S-Broker, also es bleibt in der gleichen Familie im Endeffekt. Das ändert sich jetzt nichts außer die Verpackung und wahrscheinlich deine Login-Daten.
Genau. Und wahrscheinlich ist es so, dass du nach so einem Wechsel aktiv fragen musst, beziehungsweise den beantragen musst. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nichts, wovon du ausgehen kannst, dass deine Sparkasse vor Ort, wenn du da schon ein Depot hast, dir das proaktiv anbietet. Vielleicht doch, ja, dann ist es gut, aber frag ruhig mal. Wenn du das machen möchtest, dann frag ruhig mal nach dem S-Broker.
Würde ich jetzt gar nicht ein schlechtes Gefühl dabei haben. Sie ist eher so, das ist so ein bisschen wie wenn du bei so einem Fastfood-Ding nach so einem Ding vom Secret Menu fragst. Also du bist quasi einer der Insider, der dann du kannst den geheimen Handshake und dann bekommst du diesen seltsamen Cheeseburger mit extra Nachos drin oder was auch immer. Okay. Und in dem Fall weißt du quasi den geheimen Handshake und bekommst das günstigere Depot in deiner Sparkasse.
Haben Sie diesen im Vergleich von Emil miterlebt? Ja, es war wieder mal ein First.
Aber was ist günstiger geworden? Zurück zum ETF-Sparpläne kosten 1,25% der Rate als Gebühr. Das ist günstiger als Comdirect und Consorsbank.
Mhm, genau. Viele werden wahrscheinlich erstmal zusammenzucken. Ja, wie ETF-Sparplan ist nicht kostenlos. Nein, grundsätzlich nicht beim S-Broker, wie du gerade sagst. Bei anderen Direktbanken ist es auch nicht der Fall. Warum empfehlen wir das von Finanztipp? Naja, weil wir sagen, die Gebühren für einen ETF-Sparplan, die fallen jetzt nicht so stark ins Gewicht. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere aufmerksame Hörer, du hast doch vorhin was gesagt von 0,15 oder 0,25% und jetzt reden wir hier von 1,25%. Das ist doch ziemlich viel. Naja, der große Unterschied ist, die Gebühr ist natürlich einmalig.
Genau, auf die einmalige Rate. Und
genau,
also wenn alle deine Gewinne sozusagen sind ja dann Gebühren.
Ganz genau, das ist der große Unterschied. Das macht einen Riesenunterschied, ob ich einmal 100 Euro in den Sparplan einzahle und darauf 1,25 Euro Gebühr eben einmalig am Anfang zahle oder ob ich eine Gebühr jedes Jahr zahle und sie sich dann auch noch mit hoffentlich zunehmendem Vermögen irgendwann, also weil sie halt prozentual berechnet ist, weil sie dann in absoluten Zahlen höher wird. Also insofern sagen wir dann, das ist alles nicht so dramatisch. Wir haben das auch mal ausgerechnet. Wenn man so einen Sparplan dann eben auf 15 oder 20 Jahre hochrechnet, dann machen diese 1,25% oder bei anderen Banken 1,5% am Anfang, wenn ich die tatsächlich zahle, nicht so viel aus.
Die Einmalanlage kostet dann 4 Euro. Jetzt wird es kompliziert, kurz. 4 Euro plus 0,25% der Anlagesumme plus Handelsplatzgebühr plus 50 Cent Abwicklungsentgelt. Entschuldigung. Und es gibt aber kostenlose Depotführung, entweder wenn du einen ETF-Sparplan hast, mindestens einen Trade pro Quartal machst. Also du könntest theoretisch auch pro Quartal einmal kaufen und einmal verkaufen. Also im ersten Quartal kaufen, im zweiten Quartal verkaufen. oder Depotwert über 10.000 Euro haben. Also es ist ja, es ist gut erreichbar, dass man da einen
kostenlosen. Und das ist wichtig, das ist so leise gesagt, ne, es sind Oder-Kriterien, das heißt, ich muss nur eins von den drei Sachen und in den meisten Fällen raten wir ja dazu, einen Sparplan natürlich zu machen und dann ist das Depot auch kostenlos. Und was diese Anlagegebühr für Einmalanlagen geht mit der komplizierten Formel, die du gerade genannt hast, auch das ist für, ja letztendlich das wie beim Angebot von Direktbanken, du hast vorhin schon Comdirect oder Consorsbank genannt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, das ist natürlich, da kommen wir gleich, glaube ich, noch genauer drauf, ist natürlich teurer, als wenn du zu einem Neobroker gehst, ja, wo durchaus so eine Einmalanlage gar nichts kostet oder einen Euro kostet oder ähnliches. Aber auch da ist es wieder so, das ist eine einmalige Gebühr beim Kaufen und später wieder beim Verkaufen. Aber da dazwischen, wie wir so oft sagen, mindestens 15 Jahre liegen sollten, spielt das am Ende auch nicht wieder so eine große Rolle. Und nochmal, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, wechsle von einem super günstigen Neobroker, bei dem du zufrieden bist, zum S-Broker. Das ist überhaupt nicht unsere Aussage, sondern wir bieten hier eine weitere Möglichkeit für Leute, die, wie wir es schon gesagt haben, vielleicht im Sparkassenumfeld ein Stück weit noch zu Hause sind, auch ein relativ günstiges Wertpapierdepot sich über die Sparkasse, über den S-Broker zu holen.
Oder vielleicht auch, dass du sagst, du bist bei einer Volks- oder Raiffeisenbank und du könntest dir aber vorstellen, zur Sparkasse zu wechseln, weil das okay. Für dich irgendwie emotional der leichtere Schritt ist zum Beispiel.
Machen das Leute, ja? Von der VR-Bank?
Ja, ist natürlich
so ein bisschen so verschiedene Welten,
Schalke Dortmund wechseln.
Ja, genau. Ich
schon ja, wäre eine spannende Frage. Wir werden sehen. Vielleicht kommentiert jemand, wie mal die gucken. Leute das sehen.
Ja.
Aber auch so zum Vergleich zu den Neobrokern. Also insgesamt beim Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt die Sparkasse 7 von 10 in unserem Depot-Vergleich.
Okay.
Und Trade Republic hat zum Beispiel 7,5 von 10. Also ist auch nah beieinander. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, oh, die ist da jetzt so, ich sag mal, Arsch über Latte reingekommen. Ja, der S-Broker ist ein total gutes und eben von uns empfehlenswertes Depot. Also die Unterschiede zu den anderen sind da wirklich klein.
Übrigens, wenn du dich jetzt fragst, was sind das für Punkte, von denen Emil hier redet, der 7 von 10, 7,5 von 10, wie diese Bewertung genau zustande kommt und wie die im Vergleich vor allen Dingen auch aussehen, das kannst du natürlich am besten in unserem Depotvergleich von Finanztipp anschauen, den wir auch in den Shownotes verlinken.
Dann kommen wir noch zu den wichtigen sonstigen Ergebnissen aus unserem großen Depotvergleich. Die harten Meldungen gleich immer am Anfang. 1822 Direkt und Just Trade sind keine Empfehlungen mehr. Ist aber auch interessant. Die sind nämlich noch genauso gut wie 2024. Daran merkt man aber auch so ein bisschen, auch wie bei der ING, dass schon noch sau viel Bewegung in diesem Markt drin ist, weil wenn du stillstehst, wirst du halt einfach von den anderen überholt.
Genau, und das ist auch gut so, dass da viel Bewegung noch drin ist. Ne? Man merkt es an verschiedenen Stellen. Der Konkurrenzkampf ist nach wie vor hart, würde ich da behaupten. Und da gehen wir, glaube ich, oder sollten wir vielleicht jetzt auch drauf eingehen. Man merkt es halt auch ganz stark daran, dass diese Grenzen zwischen Neobrokern und Direktbanken verschwimmen. Ja. Ne? Also die Neobroker, von denen Trade Republic natürlich mit Abstand der bekannteste Name ist, aber auch die anderen Anbieter, die bieten immer mehr Leistungen an, haben natürlich in, glaube ich, praktisch allen Fällen, aber in den meisten Fällen, nee, nicht in allen Fällen, aber zum Teil schon eine eigene Banklizenz, sind zum Teil selber Banken. Und so dieses, du hast dieses Gefühl, du gehst zum Neobroker, da hast du nur so abgespeckte Funktionen und kannst nicht so viel machen, da hast du deinen ETF-Sparplan laufen und vielleicht tradest du noch ein bisschen hin und her. Und für alles Kompliziertere musst du zu einer vollwertigen Online-Bank, zu einer vollwertigen Direktbank gehen. Das funktioniert so nicht mehr, ja. Das fängt an, so ineinander zu fließen. Weil natürlich die Neobroker ganz klar merken, sie wollen dieses Feld von den Direktbanken, ja, soll ich sagen, übernehmen, aber denen da noch stärker Konkurrenz machen.
Das finde ich immer interessant, weil, also gerade Trade Republic ist ja das prominenteste Beispiel. Also, die haben eine eigene Banklizenz. Du kannst da ein Girokonto haben. Die haben eine Bezahlkarte. Und ich habe schon immer das Gefühl, eigentlich ist Trade Republic damit de facto eine Direktbank.
Ja.
Auch wenn, ich glaube, Trade Republic würde das selber nicht so sagen. Sie würden wahrscheinlich sagen, sie sind das Financial Home oder irgendwie so ein cooler Begriff. Aber eigentlich ist der Unterschied dann zwischen der ING und Trade Republic jetzt aus Kundensicht, wenn ich jetzt nicht vielleicht bei der ING eine Baufinanzierung brauche oder so, aber ansonsten ist der da sehr gering, wenn ich das als Kunde sehe.
Genau, ich würde sagen, er ist sehr gering, wenn, solange wir uns auf das, ja, traditionelle ETF investieren geht. Ja. Also ich glaube, wenn du spezielle Bankfunktionen brauchst und so weiter, dann macht es schon noch einen großen Unterschied. Und ich glaube, das würde die ING auch betonen wollen, ne, dass sie da noch ein Stück voraus sind. Aber das, was für uns gerade in Bezug auf ein Wertpapierdepot wichtig ist, da sind die Grenzen mittlerweile absolut verschwingend. Und es ist ja auch nie so gewesen, dass jetzt, ich mache mir jetzt dieses Beispiel, dass der Begriff Direktbank und der Begriff Neobroker wirklich so hardcore scharf definiert waren. Das waren halt zwei gängige Bezeichnungen. Aber wie gesagt, es fängt an, ineinander zu fließen.
Ja. Und Was aber natürlich schon auch krass ist, wenn du jetzt siehst, also einmal die Grenze verschwimmt immer mehr zwischen den Neobrokern und den Direktbanken, aber du hast auch eben immer noch diese große Bewegung in dem Markt. Also ganz vorne bei uns gelandet sind Smart Broker Plus und Traders Place, was halt auch wieder so ein bisschen zeigt, das ist kein Markt, in dem, also nur weil man eine Marke kennt oder man oft Werbung dafür sieht, heißt es nicht, dass das das bestmögliche Depot ist. Also es ist ja einfach ein super umkämpfter Markt mit super vielen Playern, die da unterwegs sind.
Genau, ich glaube, bei Smart Broker sieht man das halt einfach sehr deutlich, ne? Die damals angefangen haben, das erste Depot damals in Zusammenarbeit mit der DRB, also letztendlich BNP Paribas, aufzulegen. Und das war damals schon gut, sag ich mal, ich hatte das selber, aber ich würde jetzt sagen, einfach die UX, ja, also die Bedienbarkeit, die Funktionen, wie sich das angefühlt hat, das war halt nicht mehr zeitgemäß, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt haben sie da mit dem Smart Broker Plus ein ja, mehr stärker konkurrenzfähiges, gut bedienbares Produkt aufgelegt und sich dabei ein Stück weit, ich will nicht sagen komplett neu erfunden, aber die schon ein starkes Rebrand sozusagen hingelegt und das honorieren wir sozusagen auch in diesem Test. Und ich sage jetzt mal so, wir machen das ja regelmäßig, aber da wird sich auch in Zukunft noch weiter was tun. Also die Aussage ist immer die gleiche. Wenn du ein neues Wertpapierdepot suchst, ja, dann machst du mit unseren Empfehlungen insgesamt nichts falsch und wirst wahrscheinlich auch bei den vorderen Plätzen landen. Aber gibt es jetzt, wenn du zufrieden bist, auch mit zum Beispiel mit den beiden Empfehlungen von uns, ja, die jetzt nicht mehr drin sind, 1822 und Just Trade, wenn du dort gut aufgestellt dich fühlst, dann gibt es jetzt keinen dringenden Grund zu wechseln.
Das ist eben auch das Ding, die sind beide nicht schlechter geworden, ja, genau wie die ING, also die sind in unserem Vergleich zurückgefallen, aber die sind jetzt nicht, ich sag mal, aus eigener Kraft zurückgefallen, die wurden halt einfach von den anderen überholt und da ist wirklich das, wenn du sagst, du bist zufrieden, zum Beispiel bei Just Trade oder bei 1822 direkt, naja, dann bleib doch da. Also wenn sich die Bedingungen wirklich auch nochmal krass verschlechtern, dann würden wir dir das wahrscheinlich auch nochmal mitteilen. Weil wir wissen ja auch, jeder ist bequem. Wir sind ja auch bequem. Schau, wie lange du bei Smart Broker noch warst.
Also ich ja, war ja, definitiv.
Ich war früher super. Ich war zum Beispiel auch lang bei OnVista. Das war auch mal vor ewigen Zeiten Finanztipp-Empfehlung. Also wirklich in grauer Vorzeit. Aber es war dann auch immer noch okay, bis mich irgendwann auch die Benutzeroberfläche so sehr genervt hat, dass ich gewechselt bin.
Und darauf wollte ich gerade auch mal eingehen, was ich da nur raten kann. Ja, einfach mal ausprobieren. Die meisten oder viele von unseren Empfehlungen sind ja natürlich grundsätzlich kostenlos. Das heißt, ich kann mir einfach dort mal ein Depot aufmachen, mir die App holen und mal das schauen, wie sich das anfühlt. Es ist ja nicht gesagt, dass ich sofort mein Depot übertragen muss. Ja, es spielt überhaupt, also macht nichts, sich ein leeres Depot bei einer unserer Empfehlungen zu holen, um einfach mal, wie du sagst, die Benutzeroberfläche, die UX zu testen, wie sich das anfühlt. Und wenn ich sage, ich finde mich da nicht zurecht oder das ist einfach nicht meins, naja, dann führe ich halt mein altes Depot weiter und habe im Zweifelsfall ein leeres Depot da rumliegen. Das kann ich dann auch wieder zumachen zur Not. Aber vielleicht behalte ich es auch mal. Ich hatte zum Beispiel in meinem Fall auch schon ziemlich lange Zeiten ein Depot von Scalable Capital, das ich aktiv dann aber erst eine lange Zeit später benutzt habe und zu Anfang einfach nur schlichtweg aus Neugier.
Ja, also finde ich total legitim, das so zu machen. Und generell gilt auch, wenn du jetzt sagst, boah, ich weiß nicht, welches Depot ich nehmen soll, schau mal in unsere Vergleichstabelle. Es gibt wahnsinnig viele Kriterien, die da aufgelistet sind. Die sagt dir zum Beispiel auch, bieten die einen telefonischen Support an oder gibt es nur einen Online-Support, gibt es einen E-Mail-Support, haben ja auch nicht alle. Falls sowas für dich zum Beispiel wichtig ist, was für Handelsplätze gibt es, was auch immer für dich wichtig ist, schau die Tabelle mal durch. Und sonst mein persönlicher Tipp als zweiter Schritt danach, ich schaue mir einfach auch immer mal die Screenshots von den Apps an. Und ich habe es ja meistens hat man es in der Tabelle ja schon so auf 2, 3 Kandidaten eingegrenzt, dann schaut man sich die an und dann eröffne ich mir einfach testweise da mal ein Depot, bei dem das mich dann am meisten überzeugt hat.
Und ich sag mal so, also mit dem Videoident ist auch der Schmerz, das zu tun, heutzutage ja nicht mehr so hoch.
Wenn du Glück hast, geht es ja sogar per E-Ident mit dem Perso und dann ist das ganz entspannt vom Sofa aus erledigt. Dann kommen wir schon zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern zum, ich weiß nicht, ob zum 250. Mal, ich glaube nicht, aber zu
Ich glaube, in den allerersten Folgen, da war Emil noch nicht dabei, da gab es das noch nicht, das Fragensegment. Gab es Hazer-ID noch nicht.
Auf jeden Fall die 250er Jubiläumsfragen. Die erste kommt von Schwupsi. Hazer-ID, wie fange ich an, Ahnung von Finanzen zu bekommen? Bin überfordert.
Also, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber mir fällt die naheliegendste ist natürlich dieser Podcast. Was sich total lohnt, und auch wenn das ein bisschen amüsant ist, vielleicht heute, scroll mal ganz nach unten zu Folge 1. Weil ich kann absolut sagen, die ersten Folgen dieses Podcasts, die ersten grob 20, 30 Folgen, sind ein absoluter Grundkurs beim Thema Finanzen. Und da habe ich wirklich alles mal so runter erzählt, was man so aus meiner Sicht das Wichtigste zum ganzen Thema Finanzen lernen und mitnehmen muss. Das, wenn du das mal dir reinziehst, dir reinhörst, ein bisschen Binge-Listening, ja, dann hast du wirklich einen guten Überblick. Natürlich haben wir auch viele gute Grundlagen-Videos auf YouTube. Das wäre noch eine andere Idee für mich. Ansonsten hol dir vielleicht auch mal die Finanztipp-App und mach mal da den Finanztipp-Checkup. Das wäre auch so eine einfache Funktion, wo du mal schauen kannst, wie bin ich eigentlich derzeit aufgestellt, ja, weil ich in den meisten Fällen ist es ja so, man hat ja dann doch irgendwas, da habe ich mal eine Versicherung, da habe ich mal eine Geldanlage und der Finanzcheckup kann dir schon mal richtig gut sagen, wo hast du noch große Lücken, was sind so die ganzen absoluten Basics, die du dir mal anschauen musst.
Dann Matze Dickmanns möchte wissen, hey Saidi, gibt es Förderungen und Steuervorteile für ETF-Sparpläne?
Nein, muss man deutlich sagen, aber... Das ist immer schön, wenn so eine Antwort mit Nein, aber anfängt. Also grundsätzlich, normale ETF-Sparpläne werden derzeit nicht gefördert. Da soll was kommen für Kinder und so weiter, vom Staat und so weiter. Aber das lassen wir jetzt hier mal außen vor. Ich vermute, die Frage hat einen anderen Hintergrund. Nämlich, es gibt diverse Werbungen, da haben wir, glaube ich, hier auch in dem Podcast schon mal drüber geredet, wo es eben heißt, ETF oder ETF-Sparplan mit Steuervorteil.
Es gibt eine eigene Folge dazu, wenn
ihr das haben wir eine Folge gemacht diesmal. Ja. Genau, einfach mal reinschauen, weil was verbirgt sich in aller Regel dahinter? Eine Rürup-Rente. Was ist das denn und was hat es mit dem ETF-Sparplan zu tun? Naja, also kurz gesagt, so eine Rürup-Rente ist eine sehr starre Altersvorsorge, in der man aber ETFs besparen kann. Aber entscheidend ist halt, dass es sich außenrum um eine starre Rentenversicherung handelt, wo jeder Euro, den ich da reinstecke, später auch wirklich als Rente ausbezahlt wird. Und es ist richtig, was ich da einzahle, das kann ich praktisch fast zu 100% oder absolut zu 100% von der Steuer absetzen, auch bis zu ganz schön ordentlichen Beträgen. Witz ist natürlich, erstens ist das Geld nicht mehr verfügbar, ich kann es nicht einfach mehr so rausnehmen. Es kommt als fixe Rente im Alter raus, was mich natürlich auch ein Stück weit unflexibel macht. Und vor allen Dingen die Rente muss ich dann im Gegenzug was? Genau, versteuern. Sprich, der Staat holt sich das Geld dann später. Und ob sich diese ganze Geschichte lohnt, ist immer sehr fraglich. Es ist vor allen Dingen dann fraglich, wenn diese Rentenversicherung, diese Rürup-Rente ziemlich teuer ist, was bei vielen Produkten, nicht bei allen Produkten, aber bei vielen Produkten der Fall ist. Und die Bedingungen, dass das wirklich alles besser ist als ein kostengünstiger ETF-Sparplan, die sind schon sehr schwierig. Da muss man schon, also in allererster Linie, wenn, dann vor allen Dingen für Selbstständige eine Rolle. Ansonsten wäre ich sehr vorsichtig. Vor allen Dingen, wenn da Beispielrechnungen einem gemacht werden von so einem Vertrieb, die Versteuerung, also das, was ich dann letztendlich dann doch an Steuern zahlen muss, letztendlich außen vor lassen oder sagen wir mal, ja, herunterspielen.
Und Carsten 68 will noch wissen, welche Alternative gibt es zur Sterbegeldversicherung?
Selber Geld zurücklegen. Also eine Sterbegeldversicherung zahlt der gegen einen Beitrag dann im Todesfall einen bestimmten Betrag. In aller Regel macht man das, weil man sozusagen der Familie mit dem eigenen Tod nicht auf der Tasche liegen will. Sprich, das sind vor allen Dingen die Bestattungskosten und sonstige Kosten, die im Zusammenhang haben mit dem eigenen Ableben aufkommen. Was ich natürlich machen kann, vor allen Dingen, wenn ich noch genug Zeit habe. Das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. Ja. Das ist eine Wette darauf, wie lange ich noch lebe, kann ich dieses Geld natürlich auch gut selbst ansparen. Wenn ich jetzt wieder von mir aus persönlich gesprochen, meine Sterbegeldversicherung ist ein Teil meines ETF-Depots, das ich hoffentlich irgendwann mal an meine Kinder vererbe und aus dem sie dann leider meine Beerdigungskosten werden bezahlen müssen. Es geht also zu Lasten ihres Erbes, aber dafür habe ich auch jahrelang sozusagen mehr in meinen ETF einzahlen können. Warum? Weil ich keine Sterbegeldversicherung hatte. Aber klar, man kann auch eine Sterbegeldversicherung machen. Das ist dann meistens eine Wette darauf, dass man nicht mehr so lange lebt, um eben die eigene Familie, diesen Kosten der eigenen Familie zu ersparen.
Düsterer Schlusspunkt für die 250.
Und
Folge.
Aus, bitte.
Aber es wird auch trotz dieses düsteren Endes eine 251. Folge geben.
Ja, bist du dir sicher? Okay.
Also, ich hab's vor.
Okay, gut.
Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, wäre es natürlich cool, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du uns einen Podcast anhörst oder anschaust. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns natürlich auf die nächsten 250 Folgen mit euch. Vielen Dank.
Absolut.
Und bis dann.
Absolut. Und bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.